Zu mir gehört noch eine Frau, Katharina heißt sie, und 4 Kinder. Die sind heute natürlich nicht hier, aber wir sind als Familie sehr mit euch verbunden. Nicht nur, weil ich hier im Kanzeltausch heute bin, sondern auch als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben ja einen biblischen Unterricht, den wir seit 2018 gemeindeübergreifend ganz bewusst gestalten, und zwar in Zusammenarbeit mit euch, mit der FEG in der Dennisstraße, mit den Methodisten und wer auch sonst noch Kinder schicken mag. Wir wollen nie in diesen gemeindescharfen Grenzen denken. Das tun wir nicht. Weder ich als Person, auch Thomas tut das nicht, und das ist sehr wohltuend, weil wenn man nicht in diese Gemeindegrenzen denkt und sagt, oh, nur wir für uns, dann schützt man sich auch vor diesen eigenbrötlerischen, man denkt nur für sich. Nein, Reich Gottes ist größer als die eigene Gemeinde, größer als unsere Gemeinde, größer als eure Gemeinde. Wir sind gemeinsam Leib Christi hier in dieser Stadt, auch wenn wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich ticken. Das ist ja wohl der Fall und das ist ja auch okay. Meine Frau ist ganz besonders mit euch verbunden, mit der Jugendarbeit. Sie leitet nämlich die Jugendarbeit, und wir sind dankbar, dass wir seit vielen Jahren gemeinsam Jugendarbeit gestalten können hier in dieser Stadt und auch den Jugendlichen das nahelegen, dass Reich Gottes größer ist als die eigene Gemeindegrenze. Ich bin heute bei euch, habe euch eine Predigt mitgebracht, zu der Thomas mich nicht beauftragt hat. Wenn ihr diesen Titel hier oben schon seht, dürft ihr ruhig schon anschlagen, den Titel der Predigt. Das ist also nicht von ihm beauftragt. Aber es ist eine Sache, mit der ich mich in den letzten Wochen recht intensiv auseinandergesetzt habe. Was sagt die Bibel eigentlich über das Geld? Wir haben über 2000 Bibelverse in der Bibel, in denen es sich um Geld, um Finanzen, um Besitz dreht. 2000, das ist ziemlich viel, finde ich. Also vielleicht geht euch das ja anders, aber ich finde das relativ viel. Und auch Jesus hat in seinen Gleichnissen Geld und Besitz ziemlich oft thematisiert. Das war etwas, wo er nicht geschwiegen hat. So. Und deshalb möchte ich das heute Morgen auch nicht tun. Ich habe aber ein paar Disclaimer, die ich dieser Predigt voranstellen möchte. Erstens, ich nehme nie Einblick in Finanzen. Also weder bei uns in der Gemeinde, bei euch natürlich sowieso nicht. Ich weiß aber auch von niemandem, wer was spendet, und ich will es auch nicht wissen. Hin und wieder ist der ein oder andere vielleicht mal versehentlich und den rutscht das dann raus. Und dann haben wir gesagt, hey, nein, stopp, ich will es nicht wissen. Keine Zahlen, ich möchte es echt nicht wissen. Ich möchte mich davon freimachen zu wissen, wer was gibt, weil ich dadurch eine ganz große Freiheit habe, Leute zu ermutigen, noch mehr zu geben. Und das mache ich ganz entspannt, ohne zu wissen, weil ich weiß ja nicht, was der andere gibt. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass es total viel gibt und was ich da sage, halt, trifft überhaupt nicht zu. Es kann auch sein, dass jemand überhaupt noch nicht gibt, wie ich lange Zeit gemacht habe in meinem Leben. Ich habe lange Zeit Gott keine Finanzen oder wenig Finanzen zur Verfügung gestellt und habe da ziemlich viel gelernt in den letzten 20 Jahren. Ja, ich werde dich, das ist das Zweite, immer ermutigen, mehr zu geben als bisher. Immer. Egal wie viel du gibst, ich will dich ermutigen, mehr zu geben als bisher, weil ich denke, dass das ein Grundprinzip ist für unsere Nachfolge, was auch auf verschiedene andere Bereiche zutrifft, nicht nur, aber natürlich auch auf das Finanzielle. Und die Ermutigung, mehr zu geben, mache ich aus einer tiefen inneren Herzenshaltung und Überzeugung und Erfahrung heraus, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und das ist ein geistliches Prinzip. Und weil ich dir diese Erfahrung ebenso wünsche, werde ich dich auch heute in der Predigt dazu ermutigen, genau das zu tun, mehr zu geben als bisher. Und das Dritte, was ich als Disclaimer voranstellen möchte, ich wünsche dir finanzielles Wohlergehen und Freiheit. Wohlergehen und Freiheit, das sind zwei Dinge, die sich für mich nicht widersprechen, außer man lebt für das Geld. Wenn Geld der Mittelpunkt meines Lebens ist, hauptsächlich viel Geld zu verdienen, dann geht es mir vielleicht finanziell gut, aber ich erlebe keine finanzielle Freiheit. Ich bin dann gebunden. Wenn es einem finanziell gut geht, dann ist es natürlich ein wahrer Grund zur Freude und auch zur Dankbarkeit. Das sehe ich schon so, das ist ein Riesengrund, dankbar zu sein. Aber ich wünsche dir beides. Eine tiefe Dankbarkeit in Bezug auf deinen Besitz, auf deine Finanzen, aber auch eine Riesenfreiheit, das nicht eng festzuhalten, sondern in offenen Händen vor Gott hinzulegen. Und als vierten Disclaimer, falls dich etwas irritiert in dieser Predigt, kein Problem. Das ist zum einen beabsichtigt und zum anderen, sprech mich an, wenn ich dich irgendwie kränken sollte oder so, dann lass uns drüber reden. Das gilt natürlich für sämtliche Bereiche in der Gemeinde, aber vielleicht hier in Bezug zu Finanzen nochmal ganz besonders. Und nun genug der Vorworte, ich möchte euch den Text für heute Morgen lesen für die Predigt und ich bitte euch aus Respekt vor Gottes Wort dazu aufzustehen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus dem 12. Kapitel, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich bete. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, dass du zu uns sprechen möchtest. Wir bitten dich darum, rede du zu uns. Wir öffnen unsere Herzen zu dir und wir bitten dich darum, sprich du in unsere Herzen hinein. Wir wollen dich hören, hören von dir, was du uns zu sagen hast. Rede du zu uns. Amen. 3 Aussagen aus diesem Text sind mir wichtig geworden, die ich ganz bewusst als Aufforderungen formuliert habe, und ich bin überzeugt davon, dass es uns allen, also mich eingeschlossen, helfen wird, mit Finanzen besser und richtig gut umzugehen. Und ich bin überzeugt davon, das ist der große Bogen, unter dem ich das sehen möchte, also bitte jetzt nicht eine reine Geldpredigt hier sehen, sondern der große Bogen ist, dass etwas mit meiner Beziehung zum Herrn zu tun hat. Darum geht es letzten Endes. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Aufforderungen uns näher bringen zu Gott, näher bringen, wenn wir das in unserem Leben umsetzen. Erstens, gebe als Gottesdienst. Gebe als Gottesdienst. Um das zu verstehen, was hier passiert, was hier diesen Text geschildert ist, müssen wir wissen, dass es in diesem Tempel damals so aussah, dass es einen sogenannten Vorhof der Frauen gab. Da hatten dann die Frauen Zutritt. Und in diesem Vorhof der Frauen, damit auch wirklich alle da Zutritt haben, gab es 13 sogenannte Gotteskästen. Was ist ein Gotteskasten? Ein Gotteskasten ist ein Teil, ein Kasten, deshalb heißt er auch so, in denen die Tempelsteuer und freiwillige Spenden eingelegt wurden. Wenn man Gott begegnen wollte, ging man also in den Tempel und dann brachte man etwas mit, um Gott die Ehre zu geben, um ihn zu ehren. Die Tempelsteuer, das was damals eben bestimmt war, aber man konnte natürlich auch bestimmte Opfergaben mitbringen, die natürlich dann nicht in den Kasten gelegt wurden, dann passt ja auch kein Tier rein. Aber Geld kam eben da rein, in diesen Gotteskasten. Davon gab es 13 Stück. Und wenn man also jetzt Geld mitbrachte, ging man in diesen Vorhof der Frauen zu einem dieser 13 Kästen, da stand dann ein Priester und dann übergab man ihm das Geld und dann nannte er die Summe und dann kam das in diesen Kasten rein. So, damit wurde es also Gottes Eigentum. Man übergab es dem Priester, er übergab es Gott, es war Gottes Eigentum. Und nun saß Jesus so einem Gotteskasten gegenüber. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene vorstellen könnt, da ist der Gotteskasten und ihr kommt so und gebt euer Geld da hinein, eure Kollekte geht rum und Jesus sitzt daneben und sagt: Schau mal, was der reingibt, was die reinlegt. Und er schaut zu, ganz bewusst. Ich weiß nicht, ob das bei euch irritierend für euch ist, wenn ihr überlegt: Mensch, Gott schaut zu, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. Gott blickt dorthin. Und dann kommen sie also und sie legen Geld rein. Das nicht nur aus reiner Verpflichtung, sondern eben als eine Art Gottesdienst. Sie wollen Gott dienen. Und wir übersehen diese Tatsache leicht, weil Jesus bei dieser Situation etwas anderes hervorhebt noch, sehr deutlich, dazu kommen wir gleich. Und trotzdem ist genau diese erste Feststellung aus diesem Text super wichtig für uns und ein Anstoß zum Nachdenken. Geben ist Gottesdienst. Geben ist Gott die Ehre geben. Menschen haben das damals ganz selbstverständlich getan, dass sie einen Teil ihrer finanziellen Mittel Gott zur Verfügung gestellt haben. Und zwar nicht nur im Tempel, sondern auch in den unterschiedlichen Synagogen, die es eben gab. Und dieses Geld wurde dann in erster Linie verwendet zur Gestaltung und Finanzierung des Tempellebens und auch darüber hinaus zur Versorgung der Armen, der Witwen und so weiter. Zumindest sollte das der Fall sein. Und wir kennen das ja auch bei uns in unserem gottesdienstlichen Leben. Gerade eben haben wir eine Kollekte eingesammelt. Ich bin froh, dass das vor der Predigt war und nicht danach. Na, hat das so ein Geschmäckle. Wir können das dann praktisch von anders umsetzen. Aber die Kollekte ist ja nur ein Ding, wie wir mit Finanzen Gott die Ehre geben können und Gott zur Verfügung stellen können. Das machen Leute ja ganz unterschiedlich. Ich zum Beispiel, wenn bei mir eine Kollektenkörbchen umgeht, dann stehe ich immer wie dumm da, weil ich nie Geld dabei habe. Ich habe kein Bargeld. Selbst wenn ich mein Geldbeutel dabei habe, dann ist da nichts drin. Vor kurzem waren aber meine Schwiegereltern zu Hause und das war sehr lustig. Sie hatten uns Geld ausgelegt, weil sie einen Pullover für uns über eBay Kleinanzeigen abgeholt haben. Und dann mussten wir denen diese 30 oder 35 Euro zurückgeben. Und dann kam meine Frau auf mich und sagte, Mike, hast du Geld dabei? Und ich sagte, ich glaube nicht. Und dann machte sie meinen Geldbeutel auf und da waren da, ich glaube, 50 Cent oder 60 Cent drin. Also es war quasi nichts drin. Ja, bei meiner Frau sah es nicht anders aus. Wir zahlen halt alles mögliche digital. Das ist unsere Generation vermutlich mal. Das ist eine Generationssache. Aber mit Finanzen ist es ähnlich. Die einen geben durch eine Kollekte und sagen, ich möchte sehen, wie das Geld aus meiner Hand fließt, wie ich es selbst hineinlege. Andere wiederum sagen, nee, ich habe das mit Dauerauftrag geklärt für mich, da muss ich da nicht dran denken, ich vergesse das nicht und das ist immer geregelt, ist ganz klar eingestellt. Aber das Prinzip dahinter muss das Gleiche sein. Geben ist Gottesdienst und zwar aus einer Freiwilligkeit heraus. Nicht, weil ich muss. Wir müssen überhaupt nicht. Aber die Freiwilligkeit im Geben ist eine enorm wichtige Sache, gerade in freien Gemeinden. Das Novum, das sagt, was uns ausmacht als Freikirchen, ist, dass wir Finanzen freiwillig Gott zur Verfügung stellen. Wir haben keine Kirchensteuer. Habt ihr auch nicht, außer ich bin falsch informiert, aber soweit ich das weiß, das ist nicht so. Hat nichts mit FEG zu tun, sondern mit Freikirche. Weil in der Freiwilligkeit kann der Gottesdienst entstehen. Im Muss ist das eher schwieriger. Paulus schreibt über das Geben, dass es freiwillig sein soll. Eben nicht aus Zwang, sondern mit einem fröhlichen Herzen. Wir sollen Freude dabei haben. Freude beim Geben, wenn wir Gott Geld zur Verfügung stellen. Ich war mal in einer amerikanischen Gemeinde in Heidelberg zu Gast. Und dann kam dieser Moment, also erstmal war ich sowieso irritiert, weil ich das nicht kannte, so Gottesdienst zu feiern. Also vor den Stühlen, der Reihe vor mir, war an der Lehne ein Briefumschlag. Ich dachte, was ist das denn, so Infomaterial oder so? Dann gucke ich es mir an, da war Überweisungscheck, was ist das denn? Und das war in jeder Stuhlreihe so. Also du konntest also quasi schon während des Gottesdienstes entscheiden, wie viel Geld möchte ich nachher Gott zur Verfügung stellen und hast einfach nur deinen Scheck in das Kollektenkörbchen getan. Und dann kam es zu diesem Moment der Kollekte. Und die Leute nahmen ihr Geld, gingen vor, du musstest vorgehen, es gab kein Körbchen, die gingen vor und warfen das voller Freude in so ein Körbchen rein. Entschuldigt bitte. Pollenallergie lässt grüßen. Also sie gingen voller Freude nach vorne und in einer Feierlaune, wie ich das noch nie gesehen habe, haben die das zelebriert, ihr Geld Gott zur Verfügung zu stellen. Da war eine Freude dahinter, das hat richtig angesteckt. Da wollte man direkt mitgehen, nur hatte ich leider kein Geld dabei. Das haben wir wieder toll gelaufen für mich. Aber mit Freude zu geben ist eine wichtige Sache. Denn dann macht das Geben wirklich frei. Wenn ich es aus Zwang gebe oder denke, ich muss doch, damit ich ein guter Christ bin, ach nein, das ist keine gute Sache. Dann lass es lieber stecken. Wenn du denkst, du musst und hast keine Freude dran, dann lass es lieber. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit so einer Einstellung da rangegangen bist, Geld so in die Kollekte zu geben, vielleicht gerade eben oder vielleicht in der Zukunft, aber ich möchte dich jedenfalls ermutigen darin, Gott mit Freude deine Finanzen zur Verfügung zu stellen. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit dem Erstlingen deines Einkommens. Gott zu ehren mit dem Besitz und den Finanzen, die wir haben, das ist eine Art des Gottesdienstes, was vorgelebt ist, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament, ist das nicht aufgehoben. Eine zweite Sache. Gebe mit Großzügigkeit. Gebe mit Großzügigkeit. Wenn wir Gott also durch die Gaben, die wir ihm zur Verfügung stellen, Ehre bringen, dann ist das Geben ein elementarer Anteil unserer Gottesbeziehung. Und hier im Text geht es um ein großzügiges Geben, das stellt Jesus sehr deutlich hervor. Es geht um großzügiges Geben hier in diesem Text und zwar aus einer inneren Herzenshaltung heraus. Aus einer Herzenshaltung heraus. Hier werden zum einen die Reichen genannt, die viel Geld einlegen. Super, würden wir sagen, oder? Die Reichen sollen mehr geben, sollen höhere Steuer haben. Jetzt hoffe ich, dass ich niemandem auf die Füße trete. Aber wenn sie mehr Geld haben, sollen sie auch mehr geben. Also keiner von uns würde undankbar sein, wenn jetzt hier ein Reicher sitzt, der viel Geld in die Kollekte reinwirft, oder? Fänden wir alle toll. Also ich finde es super. Vielleicht geht es ja anders, aber ich finde das nicht verkehrt. Da wird sich keiner von beschweren. Und die Realität ist, wir brauchen auch Menschen, auch in unserer Gesellschaft, die aufgrund ihres Wohlstands, sage ich mal, viel Geld zur Verfügung haben und auch viele Dinge unterstützen. Ohne das würde es nicht gehen. Die meisten Nichtregierungsorganisationen, NGOs, leben davon, dass sie Finanzen haben. Ich Ich war gerade am Wochenende auf einem Kongress gewesen in Karlsruhe, auf dem Willow Creek Leitungskongress, und da wurde mir das nochmal neu bewusst, wie sehr wir im Reich Gottes auch von Finanzen, von freiwilligen Spenden abhängig sind. Und nicht nur in der Gemeinde, sondern sämtliche Organisationen, Werke leben davon, dass sie Spenden bekommen. Also hier werden die Reichen genannt, die legen viel ein. Und zum anderen wird hier im Text die Witwe genannt, die zwei Schärflein einlegt. Also diese zwei Schärflein, das ist schon ein sehr starker Kontrast zu diesen reichen Menschen. Die haben ja reingelegt, aber, und das ist der Clou hier, die haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. So sagt Jesus hier, Vers 44. Und der Kontrast könnte nicht stärker sein zur armen Witwe. Denn das, was sie gegeben hatte, waren zwei Kupfermünzen, die zur Zeit Jesu die kleinsten Münzen waren, die es gab. Umgerechnet ist das in unserem heutigen Sinne ein Bruchteil eines Cents. Das hat sie gegeben. Und trotzdem war ihr Geben so viel großzügiger als das der reichen Person. Und warum? Denn die reichen Personen hatten nur vom Überfluss eingelegt. Von dem, was sie genug hatten. Schmerzte sie nicht. Sie hatten keinen Mangel dadurch. Es ging ihnen trotzdem noch gut. Es war kein Problem. Kein Problem. Und die arme Witwe, die hat alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Alles. Wir müssten eigentlich an dieser Stelle die Predigt abbrechen und sagen, wir überdenken jetzt alle mal den Umgang mit unseren Finanzen. Geben wir Gott wirklich großzügig? Das ist ein harter Text hier. Die Witwe hat viel großzügiger gegeben als die reichen Personen. Und die Großzügigkeit, mit der sie kommt, ist der Grund, warum Jesus sie auf einmal als ein Beispiel nimmt, um seine Jünger zu belehren. Sie alle brachten ja finanzielle Mittel als Opfer für Gott, trotz dem, wie es ihnen ging. Aber diese Frau, sie brachte eben alles, trotz ihrer eigenen Bedürftigkeit. Und sie wird hier benannt als eine Witwe. Das heißt, sie ist schon am Rande der Gesellschaft. Sie hat wenig finanzielle Mittel zur Verfügung. Sie ist abhängig davon, dass andere sie mit versorgen. Und sie gibt alles. Jesus hat das Geben der Witwe aber nicht thematisiert, damit nun jeder von uns, damit wir alle unser Bankkonto leer räumen, alles verkaufen, was wir haben, alles Jesus geben. Darum geht es nicht im Text, ihr könnt wieder entspannen. Also das ist nicht damit ausgesagt. Vielmehr thematisiert Jesus es hier, weil es hier um eine Herzenshaltung geht. Es geht um die Herzenshaltung, wie man eben gibt, mit einer anbetenden Herzenshaltung. Und das leitet mich dann eben auch in eine Großzügigkeit hinein. Bevor ich in den Pastorendienst gegangen bin und ans Seminar gegangen bin, um Theologie zu studieren, habe ich knapp 6 Jahre lang bei Jugend mit einer Mission verbracht, ein überkonfessionelles Missionswerk, ich weiß nicht, wer das kennt, aber es ist ein Missionswerk, in dem viele junge Menschen zusammenkommen, um Jüngerschaftsschulen zu machen, so eine Art Bibelschule, und dann in der Regel bleiben die für ein paar Jahre, so auch bei mir. Man sagt immer, komm für 6 Monate, bleib für 6 Jahre oder 60, bei mir waren es nur 6, aber das hat auch gereicht. Und in dieser Zeit habe ich viele verrückte Menschen kennengelernt. Und eine Verrückte war eine Deutsche. Und diese Deutsche, die habe ich in Hurlach getroffen, in Landsberg am Lech. Und eines Tages erzählte sie mir ihre Story mit Finanzen. Und sie sagte mir, der Herr, du, ich hatte im Gebet den Eindruck, ich soll mein Auto verschenken. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wir reden hier von einem kleinen Dorf mitten in Oberbayern, mehr Kühe als Einwohner, heißt, du bist voll in der Pampa. Du brauchst also irgendwie was, um dich fortzubewegen. Mit Fahrrad allein kannst du nicht groß einkaufen gehen, weil es da keinen Laden gibt in der Nähe. Also kein Auto mehr zu haben, hat schon eine große Folge für sie. Und im Ringen, im Gebet, hat sie sich dann entschieden, diesem Eindruck Folge zu leisten und ihr Auto zu verschenken. Sie hat es weggegeben. Aber nicht aus einer bitteren Herzenshaltung heraus, sondern als ein freiwilliges und freudiges Opfer für Gott, weil er sie darum gebeten hat. Und als ich damals diese Geschichte gehört habe, dachte ich mir, Mensch, du bist ein bisschen verrückt. Denk mal nach, du musst ein bisschen logisch planen, du kannst nicht einfach das weggeben, was du brauchst zum Leben. Aber für sie war das klar. Und wenn ich hier an diesen Kontrast zwischen der armen Witwe und den reichen Menschen denke und das hier lese, dann denke ich mir auch, okay, diese arme Witwe ist ein bisschen verrückt gewesen. War sie klar im Kopf? Ja, ich denke schon. Aber sie hat einfach aus einer Großzügigkeit gegeben, wie wir es in unserer Gesellschaft kaum kennen. Mehr gegeben als alle anderen. Und vielleicht fordert Gott dich damit ja auch heraus, deine Finanzen zu überdenken, wie du deinen Besitz oder Finanzen handhabst Gott gegenüber. Wie gesagt, Disclaimer vom Anfang, ich werde dich immer ermutigen, mehr zu geben, weil ich dir etwas wünsche, den Segen zu erleben, der damit zusammenhängt. Ich werde davon nichts haben. Ich werde für diesen Kanzeltausch nicht bezahlt. Ich nehme auch nicht eure Kanzel mit, auch wenn es Kanzeltausch heißt. Ich habe davon nichts. Thomas wahrscheinlich auch nicht. Aber du selber hast etwas davon. Weil du auf einmal merkst, wie im Geben eine Freude und eine Freiheit ist und ein Segen ist. Da komme ich auch schon zum dritten Punkt. Geben im Vertrauen. Gebe im Vertrauen. Viel zu geben, das braucht nicht nur eine gehörige Portion Mut, sondern auch viel Gottvertrauen. Denn indem die Witwe alles gegeben hatte, was sie zum Leben brauchte, konnte sie nicht mehr anders als Gott zu vertrauen, dass er sie versorgen wird. Dass er all ihr Mangel ausfüllen wird, dass er sich darum kümmern wird mit ihrem Leben. Sie hat sich in die existenzielle Abhängigkeit zum Herrn begeben. Sie hat sich Gott anvertraut. Vielleicht sagst du jetzt, okay, sie hat ja eh keine andere Wahl, aber nein, sie hat das ganz bewusst so gemacht. Und sie hat bewusst so gehandelt. Und sie hat so gehandelt, wie Jesus die Menschen später auch ermutigt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch das alles zuteil werden. Alles, was ihr zum Leben braucht, ihr werdet es bekommen, ihr werdet genug haben, ihr werdet im Überfluss leben. Gott versorgt selbst die kleinsten Vögel schon, sie haben genügend. Schaut euch die Blumen an, wie sie gekleidet sind, wie wunderbar schön sie sind. Und Gott sagt, wenn du nach meinem Reich trachtest, das an erster Stelle setzt in deinem Leben, dann werde ich mich kümmern um alles andere. Was für eine Zusage, was für eine Verheißung, die uns gilt. Im Vertrauen zu geben ist aber gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Dann ist vor uns ganz schön heraus. Bringt uns auch an die Grenzen unseres Vertrauens. Diese Frau mit dem Auto, von der ich vorhin berichtet habe, die hat das sehr eindrücklich erlebt in ihrem Leben. Sie musste sich dann immer ein Auto ausleihen, um von A nach B zu kommen, um Besorgungen zu machen oder irgendwelche andere Fahrten. Aber wenn Menschen Gott ihr Vertrauen schenken, dann ist das nicht umsonst. Es hat ja nicht lange gedauert, da hat diese Frau auf einmal gesagt, Mensch du, ich habe ein Auto geschenkt bekommen. Und dann hat jemand anders ihr wiederum ein Auto geschenkt. Das ist schon eine verrückte Story. Du schenkst ein Auto weg und kurze Zeit später schenkt dir jemand anders wieder ein Auto, damit du wieder einen fahrbaren Untersatz hast. Und diese Frau, die hat ein schönes Auto geschenkt bekommen. Und in der damaligen Missionsstation war sie bekannt als diejenige, die das schönste und tollste Auto hatte. Es ist kein Scherz, ich weiß nicht, wie das heute gilt oder so, aber das war ein Audi A3. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber in allen Leuten ihren Denken, auch in meinen eigenen, war das, boah, Audi A3, das war ein Gerät. Ich durfte mir dann auch etwas mal ausleihen, ich bin mit diesem Auto gefahren und sie hat das ganz freizügig anderen zur Verfügung gestellt. Sie hat es nicht festgehalten. Ich erinnere mich dann an eine Geschichte in meinem eigenen Leben, als ich in der Mission war. Hatte ich eine große finanzielle Not gehabt, weil ich auf eine Konferenz fahren sollte, auf ein Seminar für 6 Wochen nach England. Und ich hatte zu der Zeit noch keinen tragenden Unterstützerkreis. In der Mission lebt man oft von freiwilligen Spenden. Man hat einen privaten Unterstützerkreis, den eben supporten und unterstützen. Und ich hatte mir Schulden angehäuft gehabt im damaligen Missionszentrum, weil ich eben meine Miete davon noch nicht ganz bezahlen konnte. Und es war eine harte Zeit, weil ich mir dachte, Mensch Gott, ich bete um Geld, um Finanzen und ich habe Schulden. Das passte für mich nicht zusammen. Und dann riefen die an in der Missionsstation und hatten den Eindruck, es sollte jemand aus dieser Missionsstation kommen, um an diesem Seminar in England teilzunehmen. Und dann sagte mein damaliger Mentor zu mir, Mike, du bist der Einzige, der da kommen kann. Ich glaube, die meinen dich. Und ich dachte, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Sorry, dass ich das so sagen muss. Aber ich dachte wirklich, der spinnt. Weißt du eigentlich, wie es mir finanziell geht? Und das Seminar war teuer, ne? Der Flug musste bezahlen, nach Harpenden, nach England zu kommen, dann die Kursgebühr. Ich dachte, das kannst du vergessen, ich habe doch Schulden. Wie soll ich das bezahlen? Und er sagte eine weise Sache, und die sage ich allen Leuten auch weiter, denen es in Entscheidungsprozessen schwerfällt. Bete. Frag Gott, was du tun sollst. Also, ich braver Mitarbeiter, habe gehört auf meinen Leiter und habe gesagt, okay, ich werde mal beten. Ich werde mal beten. Und habe ich gebetet, Herr, soll ich da hingehen oder soll ich nicht hingehen? Und ich hatte den Eindruck, ja. Und dann bist du natürlich ein bisschen in einer Zwangsposition, weil zum einen denkst du dir, okay, ich habe gebetet und ich habe das Gefühl, Gott sagt ja, aber meine Finanzen sagen nein. Gott ja, Finanzen nein. Gott ja, Finanzen nein. Was machst du jetzt? Also bin ich zum Leiter hingesagt, ja, also ich kann es nicht machen. Ich war nicht mutig. Und dachte, ja, was hat denn Gott gesagt? Ich sage, ja, ich habe das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es Gott ist oder so. Also wenn es Gott ist, hat er ja gesagt. Ja, dann tut es. Ich sage, ich kann es nicht. Ich habe kein Geld. Okay, bete nochmal. Also habe ich wieder weggeschickt ins Gebet und ich habe wieder gebetet. Das Spiel haben wir dreimal wiederholt. Beim dritten Mal war es anscheinend zu viel. Und dann sagte zu mir, Mike, komm mal zu mir zum Essen. Also wenn der Leiter dich einlädt zum Essen, da weißt du, irgendwas ist im Busch. Und dann lud er mich ein zum Essen und wir haben gemeinsam Mittagessen. Und dann fragt er mich wieder diese Frage, Mike, was hat Gott gesagt? Und dann sagt Gott, sagt, ich soll dahin. Aber ich kann es nicht. Und dann hat er mir einen liebevollen Tritt in den Hintern gegeben, also im sprichwörtlichen Sinne, hat gesagt, okay, du gehst jetzt in mein Büro, er war der Chef von dem Missionszentrum, und sagst meiner Sekretärin, die soll für dich den Flug buchen. Und ich dachte mir, das ist so eine dumme Idee, das ist so eine dämliche Idee, das wird so nach hinten losgehen. Also bin ich ins Büro gegangen von seiner Sekretärin und habe ihr gesagt, hey, Kylie, das ist von der Australierin, Sokol, mein Chef, hat gesagt, du sollst den Flug buchen. Ich sage, okay, alles klar. Kurze Zeit später war Kaffeepause und dann kam sie und überreichte mir das Paper, das war schon die Zeit von E-Ticket, also elektronisches Ticket, und sagte, hier, dein Flug ist hier, was kriegst du jetzt? Nichts. Ist geschenkt. Keine 10 Minuten später hatte ich den Flug, um nach England zu fliegen. Das hat mich ganz schön beflügelt, muss ich schon ehrlich sagen. Das fand ich irgendwie krass. Okay, also das Busticket kriege ich noch hin von Finanzen. Also hin und zurück komme ich schon mal, auch wenn ich vielleicht mit mehr Schulden zurückgehe. Und das waren 1,5 Wochen, bevor das Seminar losging. Ich hatte nicht viel Zeit. Und diesen 1,5 Wochen sind für mich finanzielle Wunder geschehen, weil Leute mir auf einmal Geld überwiesen haben, die nichts wussten davon. Ich war Versorgung Gottes einmal erlebt habe, bis zu dem Punkt, ein paar Tage vor Abflug, wo ich alles Geld zusammen hatte. Durchatmen, ne? Und dann kommt die Stimme Gottes. Ich möchte, dass du zuerst deine Schulden bezahlst. Meins. Ich habe das Geld festgehalten. Nein, ich kann das nicht machen. Das ist mein Geld. Ich brauche das jetzt für das Seminar. Aber die Stimme Gottes war da. Also habe ich wieder jemanden gefragt, einen Leiter, den ich respektiert habe, und sagte, ja, wenn sowas ist, lese ich immer die Bibel, wenn ich unruhig bin, und schaue, was Gott sagt. Und dieser Eindruck ging nicht weg. Also habe ich gehorsam, bin in die Finanzbuchhaltung gegangen, habe meine Schulden bezahlt, beim Einschlag schuldenfrei, hatte aber kein Geld mehr für das Seminar. Also es war zu wenig. Aber Flug war ja bezahlt und die Busticket habe ich auch schon gebucht, also von daher flog ich hin. Und einer der letzten Tage dieses Seminars lagen die letzten 50 Pfund auf meinem Tisch. Und Gott hat mich versorgt in dieser Zeit und hat alles, für alles gesorgt, was ich brauchte. Das Interessante war, dass in dieser Zeit ich angefragt wurde, ein neues Missionszentrum mit zu gründen im Norden von Deutschland, in Hamburg, um dort Stadtevangelisation und Gemeindegründungsarbeit voranzubringen. Und ich hatte den Leiter, der mich darum gebeten hatte, mitzukommen, gesagt, nein, kannst du vergessen, das hat Gott mir nicht gezeigt, ich soll das nicht machen, das ist nicht dran. Und ich habe mir aber versprochen, ich werde über euer Konzeptpaper, mir so ein paar Seiten mitgegeben zum Lesen, ich werde drüber nachdenken, werde drüber beten. Ne? Drüber beten, ne? Das ist immer heilige geistliche Antwort. Und man macht das ja auch immer, ne? Also habe ich das mitgenommen und während dieses Seminars in England kommt eine Frau auf mich zu, die für mich betet, und die Leute wussten schon, die hat eine starke Begabung, Gott zu hören. Und sie betet für mich und sagt im Gebet, du stehst vor einer offenen Tür und Gott sagt dir, geh hindurch, schlag sie nicht zu. Die wusste, niemand wusste davon. Und wenn ihr das Motto von Hamburg kennt, was ist das? Kennt das jemand? Ihr seid kein Norddeutscher, ne? Hamburg ist das Tor zur Welt, sagt man. Das Tor zur Welt. Das ist auch in den Wappen von Hamburg. Seht ihr diese, na, kennt ihr das vielleicht? Kennt ihr bestimmt. Da ist so ein Tor drauf. Gott sagt dir, geh hindurch. Und wäre ich nicht gehorsam gewesen, hätte auf Gott gehört, meine Finanzen ihm zur Verfügung gestellt, zu sagen, okay, ich höre auf dich und ich tue es, hätte ich all das nicht erlebt. Und so ist es mit dem finanziellen Geben. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich denke, es zeigt etwas. Darüber wird Gott an erster Stelle stellen in unserem Leben. Macht Gott etwas aus unserem Leben, was wir uns niemals hätten vorstellen können. Und wenn es ans finanzielle Geben geht, dann kommt euch vielleicht, wie mir auch damals, dieser Zehnte in Erinnerung.
Der Zehnte. Du musst den Zehnten geben.
Wenn du das nicht machst, bist du kein richtiger Christ, ne? Das ist ein biblisches Maß, das ist ein gutes Maß. Und ich werde jetzt nicht sagen, mach es nicht. Ich werde aber auch nicht sagen, mach es. Weil es kein Gesetz ist. Im Alten Testament ging es beim Geben aber nicht nur um den Zehnten. Das möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst sagen. Es ging im Alten Testament nicht nur um den zehnten Teil, den ich zur Verfügung habe, sondern es ging um zusätzliche Opfer, die man Gott brachte. Der zehnte Teil war Gesetz, das war klar, den brachte man. Aber bring auch deine Opfer Gott zur Verfügung. Das heißt, es ist viel mehr. Malachi 3, Vers 10 dürft ihr das gern nachlesen. Das ist übrigens eine einzige Bibelstelle in der gesamten Heiligen Schrift, in der Gott sagt, prüfe mich darin, wenn du das tust, ob ich nicht meinen Segen auf dich ausschütten werde. Wir dürfen Gott darin prüfen. Aus unserer heutigen Perspektive muss man sagen, das ist schon ein ziemlich guter Deal, wenn wir das jetzt mal einfach mal nehmen als ein biblisches Prinzip. Wir bringen Gott 10% und 90% dürfen wir behalten. Also ich weiß, also das finde ich ziemlich krass eigentlich, ne? Also 10% abgeben, 90% behalten. Eigentlich müsste es ja andersrum sein, oder? Gott 90, wir dürfen 10% behalten. Das wäre irgendwie fairer, finde ich, ne? Wenn Gott alles gehört. Und die Frage ist, sind wir bereit, mehr zu geben als nur den Zehnten? Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die in der Vergangenheit geprüft haben, von den evangelikalen Christen, also den Christen, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. Dazu zählt ihr jetzt auch, ihr seid hier. Von allen Christen, die man damals in der Studie gemessen hat, gab nur ein Bruchteil von unter 10% überhaupt den Zehnten ihres Einkommens. Ein Bruchteil. Ich meine mich zu erinnern, das waren weniger als 5%, ich müsste es nochmal nachlesen, aber es war erschreckend, wie scheinbar Christen das nicht handhaben wollen oder tun. Und ich frage mich allen Ernstes, woran liegt das denn? Liegt es an unserem Vertrauen, was wir Gott gegenüber haben oder auch nicht haben? Liegt es daran, dass wir denken, wir könnten es nicht, weil wir haben dann kein Geld mehr? Aber die spannende Frage, die sich für mich an dieser Stelle immer wieder stellt, bin ich bereit, Gott zu vertrauen und dementsprechend zu handeln? Bin ich bereit, Gott zu vertrauen? Für mich persönlich ist es ein gutes Kriterium, dieser Zehnte, um zu überprüfen, hänge ich an meinem Geld? Halte ich es fest oder halte ich es offen vor Gott? Hältst du deine Finanzen fest oder hältst du sie offen vor Gott? Und wie gesagt, ich werde nie rauskriegen, was du gibst. Es hat nichts mit mir zu tun, es hat nur was mit dir selbst zu tun. Für mich ist es ein Prinzip, zu checken, ob Geld für mich zum Götzen geworden ist oder ob ich bereit bin, es Gott zur Verfügung zu stellen. Dieser Text, der zeigt uns aber auch, dass es nicht so sehr um die Menge beim Geben geht, sondern um die Herzenshaltung. Es geht nicht um die Menge, sondern um die Herzenshaltung. Und so kann auch jemand, der wenig zur Verfügung hat, Klammer auf, Nachricht an alle, die wenig zur Verfügung haben, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner und so weiter, dürft ihr alle angesprochen fühlen. Hier ist eine Frau, die hat super wenig zur Verfügung und sie gibt super viel. Jeder von uns kann geben. Jeder von uns kann trotz seiner begrenzten finanziellen Mittel großzügig sein. Die Witwe hier im Text hat gezeigt, dass es möglich ist, Gott alles, was man hat, zu geben und ihm zu vertrauen. Und ich will dich einladen dazu. Wie gesagt, ich habe nichts davon, eure Gemeinde vielleicht auch nicht, aber ich will dich dazu ermutigen, das einfach mal auszuprobieren und Gott zu fragen, Herr, wie soll ich mit meinen Finanzen umgehen? Was soll ich damit tun? Und mach dich gefasst darauf, wenn du das ernst meinst. Wenn du das ernst meinst, bitte bete das nur, wenn du es ernst meinst, weil sonst hast du nachher ein Problem. Wie gehst du damit um, mit dem, was Gott dir gesagt hat? Aber wenn du es ernst meinst und Gott fragst, was soll ich mit meinem Geld machen? Das einfach mal zu tun. Sich einfach mal zu trauen, einen Schritt herauszutreten aus der Komfortzone. Dinge zu tun, die ungewöhnlich sind. Ich habe in der Mission jemanden kennengelernt, der hat mir gesagt, ich gebe den Zehnten von dem, was ich finanziell brauche, nicht was ich habe. Da dachte ich mir auch, du hast echt... Er gibt den Zehnten von dem, was er braucht, weil er sagt, im Glauben will ich das tun, auch wenn es mir jetzt gerade erstmal Mangel beschert. Ich will dich einladen, das auszuprobieren, Gott zu fragen und vielleicht gelingt es dir, dich von diesen engen Grenzen des Zehnten frei zu machen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was du da machst oder nicht machst. Und Gott zu bitten, dir zu zeigen, was du tun sollst mit deinen Finanzen. Wie sollst du damit umgehen? Aber eines ist sicher, wenn wir im Vertrauen auf Gott geben, dann wird es gute Folgen für unser Leben haben. Wir werden eine größere Freiheit hineingeführt, wir haben ein glücklicheres Leben, es macht uns glücklich, andere glücklich zu machen, andere zu beschenken, Dienste zu unterstützen, dass sie aufblühen können und Frucht bringen im Reich Gottes. Es macht etwas mit meiner Gottesbeziehung aus, dass ich in Freiheit zu ihm bin, dass ich mit offenen Händen mich ihm gegenüber ausstrecke und sage, hier ist mein Besitz, meine Finanzen. Und ihr Lieben, nur in offenen Händen kann Gott etwas hineinlegen. Wenn du festhältst, sind die Hände geschlossen. Und ich möchte euch das ganz bewusst mitgeben als eine Herausforderung aus dieser Predigt. Euren Besitz, eure Finanzen zu überdenken und Gott zur Verfügung zu stellen. Ich habe euch drei Fragen mitgebracht zum weiteren Nachdenken. Die seht ihr auch hier jetzt auf der Folie. Um das ein bisschen zu reflektieren, wenn ihr möchtet, greift euch doch eine Frage heraus. Meinetwegen alle. Oder fotografiert sie euch ab oder wie auch immer. Und geht damit mal ins Gebet. Und überleg mal, Gott, was hat das mit mir zu tun? Erstens, wie kannst du mit deinen finanziellen Mitteln Gott die Ehre geben und ihm dienen? Wie kannst du mit deinem Besitz Gott dienen? Das hat etwas dann mit dir zu tun. Ja, vor kurzem habe ich ein älteres Ehepaar aus unserer Gemeinde besucht. Und die Frau kommt seit einiger Zeit nicht mehr in Gottesdienst, weil sie erblindet ist. Sie kann nicht mehr richtig sehen, sie sieht nur noch Umrisse. Sie fühlt sich unwohl, sie weiß nicht, wo sie hinläuft, sie muss immer geführt werden, sie weiß nie, wer mit ihr spricht, sie kann seine Stimme kaum erkennen. Erst wenn man es ihr sagt, das ist ihr schwer eine Last und sie kommt nicht mehr. Und da habe ich ihr gesagt, du bist erst fertig, wenn du beim Herrn bist. Und erst dann wirst du in deinem Leben fertig sein mit deiner geistlichen Entwicklung. Und selbst wenn man nichts mehr sieht, kann man Gott noch die Ehre geben. Und in dem Bereich des Finanzen ist es nun mal sehr konkret praktisch. Wie kann das im Reich Gottes geschehen? Was kann geschehen, wenn du großzügig bist? Ich möchte mal Mut machen, mal zu träumen, mal Visionen zu haben, den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu haben. Was passiert im Reich Gottes, wenn du ihm mit deinen finanziellen Mitteln großzügig dienst? Was würde passieren hier auf der Welt, wenn die Christenheit ihre finanziellen Mittel sehr großzügig Gott zur Verfügung stellt? Ihr Lieben, wir lesen von finanziellen Wundern. Ihr habt von mir ein paar Stories, aber selbst erleben tust du es nur, wenn du es selbst praktizierst. Das ist das Schwierige daran. Der Pastor da vorne kann viel reden, aber tun musst du es selbst. Und eine dritte Frage, warum ist es für uns manchmal schwierig, viel zu geben und Gott zu vertrauen, dass er versorgt? Das ist eine Sache, die geht an deine Beziehung auch, an deine Einstellung, deine Gottesbeziehung. So wie du mit Gott unterwegs bist. Was macht das mit dir? Warum ist es für dich schwierig? Was ist der Grund, der dich zurückhält? Was ist das, was dich bindet? Was ist das, wo Gott dir eine Freiheit schenken möchte und dir eine neue Perspektive gibt, die du vielleicht dir nicht einmal erträumst? Im Epheserbrief heißt es, Gott kann mehr tun, als wir nur bitten oder verstehen oder wagen zu fragen. Wow. Und ich mache dir Mut darin, das Gott hinzulegen, auch im Gebet, wenn du das im Gebet bewegst und merkst, was es ist, dann leg das Gott hin und bitte ihn darum, da Veränderung hineinzubringen in dein Herz, in dein Leben und frage ihn, was dein erster Schritt ist. Lass diese Predigt bitte nicht an dir vorüberziehen, weil es jetzt hier um Finanzen geht und du vielleicht sagst, na gut, das hat nicht viel mit mir zu tun, aber ich denke, es ist deutlich genug geworden, dass es sehr wohl etwas mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat. Ich lade dich ein, hier auf eine Entdeckung zu gehen und Gott zu erleben, praktisch zu erleben. Und jetzt möchte ich noch für euch beten. Herr, ich danke dir dafür, dass Finanzen für dich nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern ich danke dir dafür, dass du uns da an die Hand nehmen willst, mehr zu entdecken von dir, unsere Beziehung mit dir zu wachsen und zu reifen, mit dir gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und überall da, wo wir zurückhalten, bitten wir dich auch um Vergebung. Bitten dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, uns auf dich auszurichten, dich und dein Reich an erste Stelle zu setzen, unsere Finanzen großzügig dir zur Verfügung zu stellen. Wir bitten dich darum, helf du uns dabei.